Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 7. Kapitel. Die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Apostel Paulus trifft in diesen paar Versen zwei Feststellungen. Erstens, die Zeit ist kurz. Wir haben nicht viel Zeit. Ich könnte jetzt überraschend Amen sagen, dann wäre der Kürze der Zeit entsprochen. Dann würden wir heute 25 Minuten gewinnen, wie die Predigt andernfalls noch. Nein, ich mach's nicht. Die Zeit ist kurz, das ist keine Aussage über meinen Terminkalender, trotz allem. Obwohl sich das genau mit unserer Lebenserfahrung deckt, dass wir immer nicht schaffen, was wir zu tun haben. Dass wir nicht zufriedenstellend die Dinge vorbereiten können, die uns wichtig sind. Dass wir manchmal an drei Stellen gleichzeitig vier verschiedene Dinge auf einmal machen wollten, um möglichst allen gerecht zu werden. Die Zeit ist kurz, auf gut Deutsch modern gesagt, wir haben doch keine Zeit. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben wohl Zeit. Meine Mutter pflegte mir auf die Nerven zu gehen mit der Feststellung, dass jeder Mensch gleich viel Zeit habe, nämlich 24 Stunden pro Tag. Das ist so unerbittlich wahr, dass es völlig banal ist. Natürlich hat jeder Tag 24 Stunden, aber die Aufgaben, die wir da erledigen dürfen und müssen und können und sollen, sind völlig unterschiedlich. Und manchmal sind das Aufgaben für 38 Stunden in 24 und manche langweilen sich auch mit dem, was sie zu tun haben und hätten gerne etwas mehr Herausforderungen und Möglichkeiten. Die Zeit ist kurz und das Wesen dieser Welt vergeht. Das stellt die Aussage in einen weiteren Horizont. Da geht es nicht nur um das, was wir zu tun haben und was wir schaffen. Da geht es nicht nur um unsere Tagesplanung und unseren Lebensablauf, sondern es geht eben auch darum, dass nichts bleibt von der Zeit, die wir hier haben. Und dass offensichtlich auch nichts bleibt von dem, was wir tun. Und das kann sehr frustrierend und sehr deprimierend sich auswirken. Was bleibt denn schon von dem, was ich im letzten Jahr getan habe? Wer von euch ist dieses Jahr mit der Schule fertig? Und was bleibt von 8 Jahren Gymnasium? Ich kann heute aus einigem Abstand sagen, es bleibt ein Zeugnis, das mir erlaubt hat, weiter eine komplizierte Ausbildung zu absolvieren. Das Zeugnis habe ich auch noch irgendwo, aber ich glaube, das brauche ich niemandem mehr zu zeigen in diesem Leben. Mit Mitte 40 hat man es so weit geschafft, dass das Abiturzeugnis nur noch selten angeguckt wird. Ich fürchte, irgendwann werden meine Kinder finden, wo meine alten Schulzeugnisse sind, dann kriegt das vielleicht nochmal Bedeutung als Verhandlungsgrundlage über die Bewertung neuer Schulzeugnisse anderer Menschen in der Familie. Das könnte passieren. Aber eigentlich ist das vergänglich. Was wir sind und was wir machen. Wir werden einmal nichts mitnehmen, wenn unser Leben hier zu Ende ist. Und es gibt dann noch Beteuerungen bei der letzten Verabschiedung, dass die, die auf dem Friedhof mit sind, mich natürlich dann ewig im Gedächtnis behalten werden. Wenn das reicht, bis zum Kaffeetrinken nach der Beerdigung, dann bin ich für meine Person glücklich und zufrieden mit der Erinnerung, die bleibt. Und dann vielleicht noch ein paar Blumen aufs Grab. Wäre nett, dass das einigermaßen ordentlich aussieht. Aber was bleibt? Es bleibt eigentlich nichts. Und Das stellt Paulus fest und daraus zieht er ganz merkwürdige Konsequenzen. Wenn nichts bleibt und wenn keine Zeit ist, dann macht man am besten entweder gar nichts oder wurschtelt sich so durch. Das hat ja eigentlich keinen Zweck, was wir ausrichten können. Paulus sagt, diese Feststellung soll uns frei machen. Diese Feststellung soll uns helfen, dass wir unser Leben nicht unter Zwang und Druck nur erleben müssen. Mit dem Hinweis darauf, dass die Zeit kurz sei, kann man sich ja selber gehörig unter Druck setzen oder man kann unter Druck geraten von anderen. Sie müssen das bis dahin erledigt haben. Aber wir stehen vor einem anderen Horizont. Wir stehen davor, dass Zeit wie ein Geschenk uns zur Verfügung steht, wenn sie denn zur Verfügung steht. Und das Wertvollste, was man einem Menschen schenken kann, ist Zeit. Zeit, die man nutzt zur Zuwendung. Zeit, die man zweckfrei verbringt, im Spiel, mit einem anderen Menschen oder mit einem Kind. Kinder sind auch Menschen, ich weiß das. Bitte um Entschuldigung, mit einem erwachsenen oder noch nicht erwachsenen Menschen. Zeit, die man hingibt. Wenn ich den Luxus meiner mir geschenkten Zeit nutze, Zeit, die mir vom lieben Gott geschenkt ist, und Zeit, die mir von euch geschenkt ist, für bestimmte geistliche Dinge, dadurch, dass ich nicht irgendwas Ehrliches arbeiten muss für meinen Lebensunterhalt, sondern als Pfarrer bezahlt werde, da kann ich Besuche machen. Und wenn ich einen Besuch mache, wer das schon mal erlitten hat, der weiß, ich bringe Zeit mit. Sonst meistens nichts, aber ich bin da nicht gehetzt. Und die Leute sind manchmal sehr dankbar, schon nach 30 Minuten bereit zu sagen, vielen Dank, dass Sie so viel Zeit für uns haben. Für mich sind 30 Minuten eher noch nichts, da hat man gerade angefangen, über das Wetter zu reden und eine Tasse Kaffee zu trinken oder so. Aber vielen Dank für die Zeit. Und dann sage ich ganz gerne, Zeit ist ein nachwachsender Rohstoff. Wir haben ja Probleme in unserer Welt mit der Erschöpfung der Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Es gibt Leute, die regelmäßig neu ausrechnen, wie lange die Rohölvorräte der Welt noch reichen, wenn wir so weitermachen. Und so. Meine Zeit ist mir geschenkt. Dieser Moment jetzt, wenn Gott will, auch der Tag morgen. Ich habe ein paar Sachen vor, die ich morgen gerne machen möchte, wenn es diesen Tag gibt und wenn es ihn für mich gibt. Ich plane und bereite schon auch vor, aber in dem Bewusstsein, ich weiß nicht, was draus wird. Ob das so kommt oder ob was ganz anderes morgen dringender ist oder ob ich morgen schon im Paradies bin. Ich weiß es nicht, ich muss es auch nicht wissen und das macht frei im Umgang mit diesem Tag. Der zählt. Irgendwann kaufe ich mir aus dem Internet die Armbanduhr für Buddhisten. Die hat das normale Ziffernblatt rund und einen Zeiger und auf jeder Stunde steht jetzt. Man muss gar nicht Buddhist sein, um so zu leben. Das geht wunderbar mit dem, was Paulus uns hier sagt. Mit dem, was Paulus uns rät in der Freiheit von Zwängen, weil Gott uns vor den Horizont seiner Ewigkeit stellt. Weil er sagt, das hier ist begrenzt. Und manchmal möchte ich sagen, Gott sei Dank ist das hier begrenzt. Weil es auch blöde Aufgaben gibt in dieser Welt. Weil es auch menschliches Versagen gibt bei mir. Weil es Fehler gibt und weil es Dinge gibt, die ich vor mir herschiebe. Zum Glück ist die Zeit begrenzt. Das bleibt nicht ewig so. Das ist nicht eine Tretmühle, die sich immer weiter durchdreht, sondern auf uns wartet, etwas ganz anderes. Wir gehen zu, wir leben in Gottes Ewigkeit. Und das wird zu einer anderen Aussage darüber, warum die Zeit knapp ist. Gott möchte den Himmel gerne recht bevölkert haben. Und deswegen gibt der Herr Jesus von Anfang an der Kirche den Auftrag, geht in alle Welt, gewinnt Christen aus allen Völkern. Menschen für das Leben mit dem Heiland Jesus Christus einladen und gewinnen. Das ist der Auftrag zur Mission auf der ganzen Welt. Und die Christen haben das ernst genommen, obwohl die Startvoraussetzungen ganz schlecht waren. 11 Missionare hat der Herr Christus insgesamt losgeschickt mit dem Ziel, ganze Welt. Und das vor der Vorstellung und dem Wissen, dass die Zeit knapp ist. Lieber Heiland. Aber die haben sich auf den Weg gemacht und sind die ersten Schritte gegangen und inzwischen sind andere zweite und dritte und weitere Schritte gegangen und die Bibel ist das meist übersetzte Buch der ganzen Welt. Und das ist gut. Und es gibt immer noch Leute, die weiter forschen und übersetzen. Und es gibt Menschen auf der Welt, die sprechen Sprachen, von denen sie gar nicht geahnt haben, dass jemals geschriebene, gedruckte Literatur in dieser Sprache existieren würde. Die sind also ungefähr da, wo wir in Deutschland waren, als Luther die Bibel übersetzt hat. Natürlich, man hat die Sprache zur Verständigung, aber dass jemals so ein großes und sprachlich auch nicht unkompliziertes Buch im Deutschen so übersetzt würde, war wohl überraschend. Und vielleicht ist alle Welt heute auch im Stuttgarter Osten, hier vor der Tür. Ich glaube, da fängt das an, mit Menschen, die noch nicht für den Glauben an Jesus Christus gewonnen sind. Und noch nicht in diesem Satz sagt, welche Perspektive wir da haben können. Wir haben was zu tun, in unserer Nachbarschaft und auf der ganzen Welt. Und wir haben als Lebensaufgabe, unser Leben so zuzubringen, dass man am Ende sagen kann, Ziel erreicht. Und da gibt Paulus nun ein paar konkrete Hinweise, wie das aussehen kann. Leben mit dem Wissen, es ist nicht unbegrenzt Zeit zur Verfügung und diese Welt bleibt nicht. Und das sind Stichworte, die haben uns aufgeregt am Bibelkreis. Im Bibelkreis haben wir das gelesen und versucht zu verstehen und darf ich das sagen, ein paar kamen schon mit gewissem Dampf im Bauch an, weil sie es vorbereitet und zu Hause gelesen hatten. Was soll das heißen? Diese Frauen haben, sollen sein, als hätten sie keine. Die weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Wie geht das? Am leichtesten versteht man es vom Umgang mit den Gütern in dieser Welt. Wer kauft, der kauft am entspanntesten, wenn er daran nicht sein Herz hängt, was er da kauft. Wenn er kauft, als behielte er es nicht. Das heißt, zum als baldigen Gebrauch und Verbrauch zu benutzen, sind die Sachen da. Nicht, um unserem Leben höhere Weihen und besseren Wert zu verleihen. Wie heißt dieses neue Telefon, das vor ein paar Wochen vorgestellt wurde? Wer hat es schon? Weiß jemand, was es kostet? Genau.
679 Euro.
Wie viel? Das scheint mir ein Schnäppchen zu sein. Ich habe im Internet irgendwas von 700 bis 800 wahrgenommen. Und manche Leute sind unglücklich mit ihrem alten, seit es das neue gibt. Also mit dem alten Telefon. Und hätten lieber das neue. Wer ganz untröstlich ist, deswegen dem zeige ich nachher mal mein Mobiltelefon. Das funktioniert auch, manchmal. Sachen mit bestimmter Marke drauf, Sachen, die attraktiv sind, die neu sind, die gut beworben werden, wollen uns manchmal den Eindruck vermitteln, wenn ich das hätte, dann wäre mein Leben besser. Wenn ich das hätte, dann wäre ich wer. Ich könnte das zeigen. Wenn ich so ein Ding hätte, dann könnte ich das jetzt hochhalten und ihr werdet hoffentlich alle davon überzeugt, dass ich cool bin. Cool heißt das wahrscheinlich auch nicht mehr, aber jedenfalls das, was man heute sagt, wofür wir in den 80er Jahren cool gesagt haben. Ihr versteht, was ich meine. Und das ist natürlich Unfug. Durch einfache Investitionen von 700 Euro ist das nicht zu erreichen. Dann ist man ein alter Depp mit einem teuren Telefon, schlimmstenfalls. Ich rede von mir. Ich rede ausschließlich von mir. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Das spart einem nicht nur einen Haufen Geld, wenn man das wahrnimmt, sondern es spart einem auch eine ganze Menge Stress. Diese Dinge, an denen scheinbar Status hängt, die brauchen wir eigentlich nicht. Und die, die sie haben, die können die ruhig benutzen. Nichts gegen jemanden, der sagt, mein Leben ist schöner, wenn ich maßgearbeitete Schuhe habe. Wunderbar. Man geht sehr gut in den Dingen, habe ich mir sagen lassen. Solange der das benutzt und gebraucht und als Gegenstand hat. Solange uns die Sachen nicht haben. Solange das Zeug uns nicht manipuliert. Solange ist alles im grünen Bereich. Sogar mit dem neuen, wie hieß es, iPhone. Wunderbar. Umgang mit den Dingen, kaufen, als behielten wir es nicht. Wenn mir dann einer was klaut, dann ist es halt weg. Entweder kriege ich es wieder oder nicht. Mein Leben geht nicht verloren damit. Wenn ich Dinge dieser Welt gebrauche, dann kann ich sie haben, als brauchte ich sie nicht. Ein Satz, den ich schon gelegentlich gehört habe, ist, morgens brauche ich immer erstmal ein Cappuccino. Wer kann das nachvollziehen? Oder sagen wir einen Kaffee, dann können sich noch mehr Leute melden. Wer das sagt, wer sein Leben so organisiert hat, der ist in einem Rhythmus drin, in einer Schiene, die eigentlich nicht sein muss. Man kann sich da frei machen dafür. Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Mit Milch und Zucker. Ganz blond. Nee? Wie trinken Sie Ihren Kaffee? Oder manche wissen dann schon, wie ich meinen Kaffee trinke. Und ich merke, wenn ich unaufgefordert den Kaffee hingestellt bekomme und der ist mit ganz viel Milch drin und ohne Zucker, ich entscheide das gar nicht mehr von Fall zu Fall. Ich habe gar nicht mehr die Freiheit zu sagen, heute trinke ich mal schwarz. Und mit diesen Dingen kann man natürlich wunderbar spielen. Wenn es ernst wird dabei, dann können wir uns erinnern, das bleibt alles nicht. Das haftet uns nicht wesentlich an. Das ist nicht das, worauf es ankommt. Das Wesen dieser Welt vergeht. Aber dann, wenn wir weiter zurückgehen, dann sagt Paulus das Gleiche, wenn ich es recht verstehe, von dem, was uns gemütsmäßig angeht, von unseren Gefühlen und Emotionen, weinen und sich freuen. Liebe Schwestern und Brüder, auch das bleibt nicht in Ewigkeit. Ein schöner Text für die Beerdigung stammt aus der Offenbarung des Johannes und er redet davon, dass Gott in Ewigkeit alle Tränen abwischen wird von unseren Augen. Es bleibt nicht, was uns jetzt Kummer macht. Und es bleibt auch nicht, was uns jetzt vielleicht erfreut. Manchmal möchte man ja den Augenblick festhalten. Goethe hat das in Faust wunderbar aufgenommen und hat festgestellt, in dem Moment bist du in der Hölle, nicht im Himmel. Wenn man sich klammert an das, was gerade ist und sagt, verweile doch, du bist so schön. Oder so schön traurig. Das gibt es auch. Es bleibt nicht. Sondern wir sind aufgehoben in der ewigen Freude, die Gott uns schenkt. Und ganz am Anfang dieser kleinen Liste sagt Paulus, wie sich das in den Familien auswirkt. Die Frauen haben, sollen sein, als hätten sie keine. Was heißt das? Mein Herz hängt ziemlich an meiner Frau. Ich wage das öffentlich zu sagen, weil sie unten beim Kindergottesdienst ist. Ihr erzählt es ihr nicht. Nimmst du das eigentlich auf? Und mein Herz hängt auch ziemlich an meinen Kindern. Und die Gefahr ist immer, dass das zum absolut Wichtigsten wird. Und dass man dann versucht, einen anderen Menschen fest im Klammergriff zu halten, dem anderen Menschen nicht mehr die Freiheit zur Entfaltung zu geben. Mit meinem Erstgeborenen ist das so, dass ich manchmal etwas überängstlich bin. Neulich fingen die Kinder an, auf einen hohen Baum zu klettern. Unten stand ihr Vater und dem wurde beinahe übel. Könnt ihr euch das vorstellen? Die sind doch frei. Die können sich doch entwickeln. Die leben doch auch ihr eigenes Leben. Und die Beziehung in der Familie bleibt auch nicht so, wie sie jetzt ist. Gott sei Dank. Wer möchte in der Familie einen ewig Achtjährigen haben? Wenn ich es mir recht überlege, bin ich froh, dass es Entwicklung und Wachstum gibt. Aber das gibt auch Veränderung. Und daran sollen wir unser Herz nicht hängen, wie es jetzt ist. Das, was bleibt im Leben, das gibt Gott uns vor. Dafür sorgt der himmlische Vater, da hält er uns in seiner Hand. haben, als hätten wir nicht, in jeder Hinsicht. Unabhängig sein von dem, was sonst als wichtig gilt in der Welt. Und das ist, ganz theologisch gesagt, eigentlich das erste Gebot, über das Paulus da meditiert, dass Gott wirklich unser Gott sein darf. Und das soll keine zusätzliche Last sein, sondern wenn Gott wirklich an erster Stelle steht, dann treten alle anderen, die sich wichtig machen, einen Schritt zurück. Und das befreit im Umgang mit den Dingen, die wichtig sind in dieser Welt. Allerdings, liebe Schwestern und Brüder, genau das kriegt nicht hin, dass Gott allein an erster Stelle steht. Das schaffe ich nicht, weil die anderen, die Zweitrangigen, die auch Wichtigen, so heftig auf sich aufmerksam machen und so einladend werben und so attraktiv sind und manchmal so bedrängend und zwingend. Das erste Gebot kann ich nicht halten. Aber Gott hat das gemerkt. Und Gott hat es deshalb durch seinen Sohn Jesus Christus für mich erfüllt. Gott ist selbst Mensch geworden, in die Bedingungen unseres Lebens eingetreten und hat für uns das zurechtgebracht. Und das schenkt er uns. Diese Erfüllung der Gebote schenkt uns unser Heiland Jesus Christus. Wir sind noch in der Spannung. In dieser Welt gefangen, als bliebe die Welt ewig. Aber schon frei in dem Wissen, dass eine andere Welt, dass eine bessere Zukunft in Ewigkeit bleibt. Jesus Christus hat es für uns erworben. Er hat alles erfüllt. Mit ihm kommen wir an unser Ziel. Er macht uns frei von Zwängen und Nöten und hilft uns auf dem weiteren Weg. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.